Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute mal wieder mit Gast bzw. Gästin. Eine ganz besondere, ganz besonders liebe, ganz besonders tolle Gästin, nämlich die Birgit Schmidt-Grabmer. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich die schon 570.000 Mal erwähnt habe, weil ich sie so toll finde. Die ist mit mir auch im Neurodivergenznetzwerk zusammen am Arbeiten und ich schätze die Birgit sehr und mag immer gern, was sie erzählt. Und jetzt hat sie es nicht nur erzählt, sondern auch noch aufgeschrieben. Und das Thema ist auch eins, was für mich sehr interessant ist, nämlich Dyskalkulie. Deswegen ist die Birgit heute da und erzählt uns dazu ganz viel. Birgit, magst du dich erstmal selber einfach vorstellen? Erstmal hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne.
Na, ich bin Birgit Schmidt-Grabmer. Ich bin klinische Psychologin, Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainerin und ich mache psychologische Diagnostik für Kinder und Erwachsene.
Eben für Autismus. Da empfehle ich dich ja immer, gell?
Genau, für Legasthenie, Dyskalkulie, ADHS und Autismus.
Ja.
Genau. Und ich habe meine Praxis in Wien.
Genau. Ist das nicht toll? Ihr müsst aber nicht unbedingt hinfahren. Man kann das auch online machen bei der Birgit. Also zumindest ältere Kinder im Teenageralter oder halt Erwachsene. Gell? Sonst karre ich euch in Bussen darüber. Also ich war auch bei der Birgit für meine Autismusdiagnostik und ich kann sie euch einfach wärmstens ans Herz legen. Gell? Muss man sonst noch irgendwas zu dir wissen?
Weiß nicht.
Du bist, ja, du bist ein junges Küken, du bist im besten Alter quasi. So ein bisschen jünger als ich, also im besten Alter. So. Und genau. Wohnst in einer der schönsten Städte der Welt, das hast du ja schon gesagt.
Das stimmt.
Das stimmt. Genau, sonst wenn dir noch was einfällt, dann schreist du nachher einfach dazwischen. Ich habe ja vorher schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Also ich glaube, du könntest auch noch mehrere Bücher schreiben, weil du hast ja viele Themen. Aber
ja, habe ich auch vor.
Hast du auch? Sehr schön, freut mich schon. Ich habe das auch hier, das heißt Zahlenchaos im Kopf. Wenn Rechnen zur Herausforderung wird, und da bist du ja bei mir an der besten Adresse, weil ich selber mit Mathe echt auf dem Kriegsfuß stehe. Und eigentlich ehrlich gesagt alle meiner Kinder auch. Deswegen hätte ich das Buch so gerne vor 10 Jahren schon gehabt. Aber egal. Und darin geht es ja um Dyskalkulie. Also du gibst da ganz klare praktische Tipps für Eltern, aber auch für Fachkräfte eigentlich an die Hände. Ka?
Ja.
Was mich interessiert, hast du ja vorher schon gesagt, ich würde gern wissen, weil du ja offensichtlich mit Mathe eigentlich total gut kannst und Mathe spannend und toll eigentlich findest. Wie bist jetzt ausgerechnet du auf das Thema gekommen, wenn jemand überhaupt nicht rechnen kann? Also wenn es jemand wirklich so schwer fällt, jemand so keinen Zugang findet, wie kamst du da drauf?
Das war eigentlich Zufall. Also ich habe die klinische Psychologie-Ausbildung bei einer Psychologin gemacht. Mhm. Und meine Kollegin dort hat damals gerade Legasthenie-Trainingsausbildung gemacht. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, voll spannend, das mache ich jetzt auch.
Cool.
Und dann habe ich mit Training begonnen. Mhm. Und dann kamen immer wieder Anfragen für Dyskalkulie-Training. Und dann habe ich mich da einfach weitergebildet und habe dann auch Dyskalkulie-Training gemacht. Und ja, ich finde das voll
so,
super.
Also, cool. Das war eigentlich dann, weil halt die Nachfrage da war,
genau.
Hast du dir gedacht, okay, also da braucht es einfach noch Leute. Ah, ja, sehr schön. Also wenn ihr draußen zuhört und seid irgendwie in dem Feld tätig, ich glaube, da braucht es auch noch viel mehr. Du bist da gut beschäftigt in die Richtung. Gell? Ich folge dir ja auch auf Instagram natürlich und kriege das immer mit, dass dann da wieder ein Kind da war zum Dyskalkulie-Training und da eins da war. Und du hast ja auch eine Online-Gruppe oder eine Mitgliedschaft, ist das eigentlich, gell?
Genau.
Also das ist eigentlich für die Eltern, oder? Wo
genau.
Wir Eltern lernen, wie man mit dem Kind dann das einfach übt und das Kind da gut unterstützt. Vielleicht auch gerade, wenn es einem selber schwer fällt. Das ist ja wahrscheinlich wie die eigentlich alle Neurodivergenzen fast, nehme ich an, auch genetisch bedingt, oder?
Richtig, genau.
Großteil, ja.
Ja, in der Elterngruppe. Da gibt es viele Eltern, die selbst eben auch Schwierigkeiten in Mathe haben.
Ja.
Manche nicht. Bei manchen haben es halt nur die Kinder.
Ja.
Aber Eltern lernen dann eben, wie sie damit umgehen können, wie sie zum Beispiel bei Gesprächen mit den Lehrkräften irgendwie, also was für Argumente sie vorbringen können. Und
Oh,
wir
toll.
tauschen uns einfach aus,
Ja.
welche Schwierigkeiten oder auch positiven Erfahrungen so gemacht
Ja,
wurden.
also da, wenn ihr da irgendwie ein Thema habt, dann nicht nur das Buch lesen, sondern gerne auch Mathe Mutig heißt das, klar. Das finde ich auch, den Namen finde ich sehr schön. Vielleicht für euch nutzen oder einfach mal ein paar Monate testen oder so, weil ich denke, das kann da wirklich sehr hilfreich sein. Und ich sehe es jetzt bei meinem Mann zum Beispiel, der ist Ingenieur und hat eine totale Affinität für Naturwissenschaften und eben besonders für Mathematik auch. Also der ist wirklich fit in Mathe, aber das heißt ja nicht, dass er fit ist im Erklären, also oder im das Näherbringen. Und ich glaube auch, wenn man in Dingen besonders gut ist, dann fällt es einem manchmal total schwer zu verstehen, warum andere das jetzt nicht kapieren und warum andere das nicht so hinkriegen, weil es einem selber so leicht fällt. Also das ist jetzt auch nichts Gottgegebenes, dass man sagt, man kann es dann toll erklären. Ich würde auch gerne mit dir gleich so ein bisschen reingehen in dein Buch beziehungsweise in deine ganze Materie. Ab wann ist es denn überhaupt dyskalkulierbar? Ich meine, viele Kinder tun sich ein bisschen schwer in Mathe und dann heißt es mir, die müssen halt mehr üben. Aber wann muss ich ein bisschen hellhörig werden und sagen, ich glaube, ich muss das mal testen lassen?
Also es gibt eben Dyskalkulie, das ist laut ICD-10 eine Rechenstörung, weil das Wort einfach richtig doof ist.
Ich
Und
hasse
es
diese
gibt,
ganzen Störungen. Oh.
ja voll, aber in der Psychologie heißt irgendwie alles Störung,
Ja, bin ich
leider.
angestört.
Und es gibt eine Rechenschwäche. Und bei der Dyskalkulie ist es so, dass man weit unterdurchschnittlich ist im Gegensatz zu Gleichaltrigen. Also man macht einen standardisierten Rechentest und dann schaut man, wie gut oder schlecht schneidet das Kind in Mathe ab. Und wenn es weit unterdurchschnittlich ist, ist es Dyskalkulie. Und wenn es leicht unterdurchschnittlich ist, dann ist es eben eine Rechenschwäche.
Okay.
Und die Rechenschwäche ist prinzipiell behandelbar. Das heißt, man kann sich, wenn man eine Rechenschwäche hat, kann man sich so weit verbessern, dass man irgendwann wieder in den Normalbereich kommt.
Ah, okay.
Das ist bei der Dyskalkulie leider nicht möglich. Also Dyskalkulie begleitet einen ein Leben lang. Man
Ja.
kann natürlich ganz viel trainieren und üben und machen und sich trotzdem verbessern, aber es wird nie ganz weggehen.
Ja gut, das haben wir ja vorher schon gesagt, das ist eine Neurodivergenz. Das ist jetzt quasi wie bei meiner ADHS, dass ich sage, bestimmte Dinge werden mir immer schwer fallen, aber nichtsdestotrotz kann ich halt Strategien entwickeln, um trotzdem mit denen umzugehen. Das heißt auch, dass
Genau.
ein Kind mit Dyskalkulie jetzt nicht zwangsläufig mit einem Sechser in Mathe, so wie ich übrigens, seinen Abschluss machen muss dann irgendwie, sondern es kann durchaus sein, dass man sich dann, also vielleicht kein Einserkandidat, aber dass man sich in einem Bereich hochhangelt, wo man sagt, eigentlich sind die ganz gut, weil sie ihre Strategien nutzen, oder?
Genau, richtig. Also manche Kinder schaffen es ganz lange, dass sie nicht auffallen, weil sie ganz viel auswendig lernen und damit sehr viel kompensieren. Also die fallen dann
Okay.
erst relativ
Ja.
spät auf, dass es ihnen eigentlich schwerfällt, weil davor
Ja.
hat es ausgesehen, wie ja, sie verstehen das eh und können
Super,
das
ja.
eh. Und wenn die Zahlen dann sehr groß werden, dann wird es halt schwieriger, das irgendwie auswendig zu lernen. Genau, und man kann eben auch durch Training wirklich viel erreichen und es gibt dann Kinder und Jugendliche, die gewisse Sachen einfach voll gut verstehen und einfach da gut weiterkommen. Und manche Sachen, die sie halt irgendwie so gefühlt ganz lange nicht verstehen und wo es ganz lange dauert, bis sie das irgendwie automatisieren und dann wirklich können.
Ja, aber es ist zumindest nicht, also das finde ich immer ganz schön. Es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Das heißt jetzt nicht, oh Gott, mein Kind hat das jetzt, hoffentlich schafft es überhaupt irgendeinen Schulabschluss oder hoffentlich kommt es überhaupt. Ich meine, das Gute ist ja, nach der Schule muss man ja auch ganz klar sagen, ich mag das sonst nicht so, Sachen nur auf die Schule zu beziehen, aber nach der Schule habe ich in unserer heutigen Zeit genug Möglichkeiten. Dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich das selber nicht kann, weil es gibt halt Apps, es gibt genug Technik, um damit klarzukommen, nur in der Schule. Da interessiert es halt erstmal keinen. In Österreich gibt es ja, glaube ich, für gar nichts einen Nachteilsausgleich, hatten wir mal gesprochen, glaube ich, oder?
Ja, das
In der
Wort
Schule
Nachteilsausgleich darf man
gibt es
nicht
hier
mehr
nicht,
sagen
gell?
in Österreich.
Ah, stimmt, das ist aber jetzt auch noch verboten, gell? Wie heißt es jetzt?
Ja, ausgleichende Maßnahmen.
Das
Und
ist
ist was
aber
ganz anderes.
viel, viel besser.
Ja. Und
Gut, dass sie da noch
ja,
Zeit verschwendet haben.
es und es gibt halt einen Erlass Und es können, also die Lehrer sollten die Kinder unterstützen, aber es gibt halt keine Regelung, wie und ja.
Also das ist so ein bisschen wie hier, also hier gibt es auch für Dyskalkulie gibt es keinen, also in Bayern überhaupt nicht, ich glaube in keinem Bundesland. Also wenn es anders ist und bei euch gibt es einen, dann schreibt mir bitte, das interessiert mich. Aber also in Bayern gibt es definitiv keinen für Dyskalkulie, für LRS gibt es einen recht weitläufigen, wobei auch der verschlechtert worden ist, weil man das, glaube ich, jedes Jahr neu beantragen muss, als würde die LRS halt irgendwie verschwinden, so zwischen dem 9. und 10. Geburtstag oder keine Ahnung.
Ja,
Dann
klar.
Wachst du morgens auf und plötzlich kannst du alles. Und tatsächlich ist es auch so, und das finde ich echt krass, also ich weiß nicht hundertprozentig, ob es noch so ist. Ich war vor 10 Jahren, habe ich eine Mittagsbetreuung geleitet oder ein bisschen länger her. Und da waren Kinder mit Dyskalkulie. Und da weiß ich, dass eine Mama hat das Kind immer abgeholt und ist mit dem zum Dyskalkulie-Training gefahren. Und die war alleinerziehend. Und das war für die echt viel Action, nach der Arbeit immer das noch zu machen. Und dann habe ich mich da mit ihr darüber unterhalten. Und dann sagt sie, ja, nee, das tut ihm schon gut. Und es ist echt voll wichtig, deswegen macht sie das auch. Aber das kostet irgendwie, also es war ja vor, ich glaube, 13 Jahren, 200 Euro. Das war damals ja noch mehr als jetzt. 200 Euro im Monat und das wird nicht bezahlt. Und in der Schule wird da halt nichts gemacht. Also für LRS gab es Training und Förderung in der Schule angeboten bei uns kostenlos. Oder im Jugendzentrum oder so gibt es das oft. Und für Dyskalkulie gab es halt nichts. Das heißt, wenn deine Eltern sich das nicht leisten können, egal ob finanziell oder auch einfach von den Kapazitäten her, weil sie mehrere Kinder haben oder lang arbeiten, dich da irgendwo hinzubringen, dann hast du halt leider Pech gehabt. Blitzgescheites Kind, also wirklich blitzgescheites Kind, das möchte ich auch immer noch betonen. Das sind keine Kinder, die auf dieser Schule nichts verloren haben, weil sie nicht intelligent genug sind oder so, was da manche sagen, sondern der hatte halt einfach einen Nachteil, dem ihm keiner ausgeglichen hat. Und das ist bei euch jetzt ähnlich. Also in Österreich wird das auch nicht gezahlt, oder?
Nein, in Österreich wird gar nichts gezahlt.
Da also es wird gar auch nichts.
Nein, die zahlen nichts. Also Legasthenie und Dyskalkulie-Training wird nicht gezahlt.
Und in den Schulen gibt es da standardmäßig auch nichts, oder?
Für Legasthenie gibt es in den Schulen mittlerweile in sehr vielen Schulen. Aber für Dyskalkulie gibt es gar nichts. Und es gibt eben auch keine Hilfestellungen. Und ja, also.
Fällt es, also ich kann dann auch, weil ich meine, man darf ja bei euch auch differenziert unterrichten. So heißt das ja hier immer so schön. Mir fällt aber auf, dass die Lehrkräfte, und ich will das denen auch gar nicht irgendwie ankreiden, so verunsichert sind zwischen diesem Gleichstellung und fair behandeln und differenziert unterrichten. Und das können die für mich oft nicht differenzieren für sich, weil sie so Angst haben, dass dann einer kommt und sagt, ja, Moment mal, das ist ja total ungerecht, dass dieses Kind jetzt das und das machen darf und meins nicht. Und die wollen dann auch nicht hören, die Eltern, dass dieses Kind es aber braucht und seins nicht. Das heißt, bei euch dürfte man schon auch differenziert unterrichten, aber wahrscheinlich ähnliche Grundlage, dass die halt dann sagen, pff, ja, aber das Ministerium gibt mir nichts an die Hand, ich weiß überhaupt nicht, wo ich mich da langhangeln soll, also mache ich es halt für alle gleich, oder?
Genau, das ist bei uns genauso. Also es gibt ganz viele Lehrkräfte, die sich total bemühen und total viel machen, aber es gibt eben keine Regelung dafür und es gibt auch ganz viele Lehrkräfte, die sich einfach noch nicht gut damit auskennen und deshalb lieber, sagen wir mal, nichts machen, als halt was falsch zu machen.
Ja.
Und das ist jetzt eben nicht gegen Lehrkräfte, weil die bemühen sich ja.
Ja.
Aber es,
und
die,
also es ist einfach auch das mangelnde Fachwissen. Ja, genau. Das ist ja auch im Studium kommt es ja, also ich weiß nicht, ob es überhaupt vorkommt, aber wenn, dann wird es halt vielleicht mal erwähnt, dass es das gibt.
Ja, ganz kurz.
Und dann ist es deren Privatvergnügen quasi, sich in dieses Fachwissen einzuarbeiten, neben dem eh schon fordernden Job.
Richtig.
Aber was sagst du jetzt? Also was hätte ich denn als Lehrkraft für niedrigschwellige Möglichkeiten, dass ich Kinder mit Dyskalkulie unterstütze? Im Unterricht oder bei den Hausaufgaben oder bei Tests oder so? Was würde denn da Sinn machen?
Wenn man den Kindern Material zur Verfügung stellt, also zum Beispiel so eine Blättchen, Zehnerstangen, hunderte.
Also auch diese ganzen Montessori-Geschichten, das haben wir auch daheim, diese Zahlenstangen und so.
Genau, also das hilft Kindern oft sehr gut. Dann gibt es den Abaco. Das ist so eine Tafel mit 100 Kugeln, wo man zum Beispiel das 1x1 drauf hat. Wo man dann eben das 1x1 nicht jede Rechnung einzeln errechnen muss, weil das halt für Kinder mit Dyskalkulie viel, viel länger dauert und die einfach nie fertig werden.
Und das ist aber zulässig, weil da würden wahrscheinlich schon wieder viele sagen, ja, aber das kann ich ja nicht machen, wenn ich es 1x1 da irgendwo brauche, dann kann ich ihm doch nichts zur Verfügung stellen, wo das hinten drauf steht oder so.
Das ist zulässig, ja. Man kann
das
ja mit dem
zulässig.
Kind
cool.
Man kann mit dem Kind vereinbaren, weiß ich nicht, 5 Rechnungen selbst und den Rest rechnest du mit dem Abaco oder so. Also dass das Kind halt schon auch selbst rechnet und versteht, wie es funktioniert.
Ja.
Aber das ist halt nicht, weiß ich nicht, wenn auf so einem Blatt, keine Ahnung, 40 Rechnungen sind,
Ja.
dann sitzt das Kind da 3 Tage dran und das
Ja.
wird nie fertig gefühlt und verzweifelt daran, weil es halt einfach nicht
Ja.
fertig wird. Und ich hatte auch zum Beispiel mal ein Mädchen, die hat dann einfach irgendwelche Zahlen hingeschrieben, weil sie einfach gewusst hat, sie wird nicht fertig. Und dann
Ja.
hat sie mir mal gesagt bei einer Rechnung, die Rechnung sieht aus, als würde da 7 rauskommen. Die hat sich dann einfach selber Lösungen überlegt, wie sie nicht auffällt, also wie nicht auffällt, dass sie so langsam rechnet.
Oh, das könnte mein Kind sein.
Und das ist, ja, das kommt halt dann raus, wenn man die Kinder nicht unterstützt.
Ja, und das finde ich auch so schlimm, weil das für mich auch immer so zeigt, diese Angst, dass man dann geschimpft kriegt, dass man dann auffällt, weil man nicht so ist wie die anderen, weil man nicht so mithalten kann. Das ist ja so ein Thema, was mich immer sehr berührt, aus Gründen, aus persönlichen.
Ja,
Und das
voll.
finde ich, aber das sind ja eigentlich total niedrigschwellige, weil also die meisten Schulen oder nee, das stimmt nicht. Die Schulen haben das Material nicht. Das möchte ich ganz klar sagen. Wenn ein Klassenzimmer gut ausgestattet ist, liegt es meistens zu 100% an der Lehrkraft. Das kriege ich im Internet ganz viel mit, dass die so viel an ja, Privatfinanzen da reinstecken, um ihr Klassenzimmer so passend zu machen und so schön zu machen, dass es für die Kinder irgendwie auch was bringt. Aber also ich glaube, so Zahlenmaterial, das könnte man vielleicht bei der Schulleitung durchboxen. Dieses ganze Montessori-Material, die Einerplättchen und so, das kenne ich eh aus den ersten, zweiten Klassen. Aber dann nutzt man es halt einfach auch noch länger. Die Kinder haben
Genau,
das
das
dann
nutzt
eh
man dann
meistens.
länger, richtig.
Genau. Und in den weiterführenden Schulen, also wenn es dann wirklich jetzt aufs Gymnasium oder so geht, oder auf die Realschule, oder bei Teenies dann eben, gibt es da auch noch was, wo du sagst, da könnte man vielleicht gut unterstützen? Oder ist auch da
Ja.
Material, vielleicht ist nicht die Einerplättchen, aber tatsächlich diese, dass man, oder man sagt, dürfen sie den Taschenrechner schon früher nutzen. Bei uns darf man
Zum
den ab der
Beispiel,
achten,
dass sie
glaube
den
ich. Ja.
Taschenrechner früher nutzen dürfen.
Ja.
Oder dass sie zum Beispiel einfach alle schriftlich rechnen dürfen. Weil es ist ja trotzdem oft so, ja, das müsst ihr jetzt im Kopf rechnen. Und Kopfrechnen ist halt total schwierig.
Ja.
Und dass sie sich die Rechnungen einfach aufschreiben dürfen. Und dass sie einfach, wenn sie es brauchen, keine Ahnung, 17 Nebenrechnungen machen und
Ja.
auch dann ein Papier, also ein Blatt
Ja.
haben, wo der Platz dafür ist.
Ja.
Also, dass man einfach schaut, dass man das irgendwie so gestaltet. Und dass vor allem auch bei Schularbeiten oder Tests oder so, dass halt da jetzt die Rechnungen nicht so klein hingefutzelt sind, sondern dass die
Ja.
einfach in größeren Abständen sind, sodass das irgendwie strukturierter ist und dass nicht zu viel auf einer Seite ist, damit
Das
es nicht zu viel auf einmal ist. Weil wenn ich
finde
da
ich
jetzt
voll
7
wichtig.
Textaufgaben auf
Ja.
einer Seite habe, dann denke ich mir gleich, boah, schaffe ich nie. Und
Ja.
wenn da jetzt aber irgendwie 2 sind und auf jeder Seite irgendwie so
Ja.
2, 3 Aufgaben sind, dann ist
Ja.
das viel übersichtlicher. Und man kann wirklich schön eins nach dem anderen berechnen und hat auch genug Platz, dann einfach die Rechnungen hinzuschreiben.
Das finde ich auch, also das ist sowieso eine Katastrophe. Es wird bei euch nicht anders sein, dass immer, also auch bei Schreibsachen immer viel zu wenig Platz ist, weil kleine Kinder einfach noch nicht so klein schreiben können, wenn die es gerade erst lernen,
Genau.
uns unübersichtlich wird. Und jetzt auch von der ADHS-Perspektive aus. Wenn das so nah zusammensteht mit so wenig Abstand, ich überlese die Hälfte. Also das ist,
Ja.
deswegen lese ich schon keine Elternbriefe mehr, weil ich da nichts verstehe, was drin steht, weil ich alles überlese, was wichtig ist. Und das ist ja was, klar kann man jetzt sagen, dann braucht es mehr Papier. Ja, mein Gott. Also entweder braucht es dann mehr Papier oder ihr macht es digital, wenn ihr so modern seid an der Schule, oder ihr nehmt insgesamt weniger Aufgaben. Kleiner Tipp von mir. Weil wenn
Ja.
ich 20 solche Aufgaben rechnen kann, dann könnte ich theoretisch auch 40, aber müssen es denn dann 40 sein?
Richtig, genau.
Ja, das merke ich bei den Hausaufgaben. Also da vielleicht auch gleich zu meinem Lieblingsthema Hausaufgaben. Hast du da noch eine Meinung und ein Fachwissen deinerseits in Richtung Dyskalkulie, wo du sagst, liebe Mathelehrkräfte, bedenkt bitte bei den Hausaufgaben das, Punkt, Punkt.
Ja, also da würde ich sagen, dass man auch differenzieren kann. Und dass man eben Kindern mit Dyskalkulie einfach wirklich einfach nur die Hälfte der Aufgaben aufgibt, weil man einfach weiß, die brauchen viel länger. Und
Ja.
somit brauchen sie ja dann die gleiche Zeit für die Hausaufgaben. Und die Aufgaben sind ja meistens eh also ein Thema. Und
Ja.
eben, wie du sagst, weiß ich nicht, wenn ich 20 rechnen kann, kann ich auch 40 rechnen.
Ja.
Und es ist einfach total überfordernd, wenn das so viel ist. Und wenn aber nur wenig Aufgabe ist, dann ist es auch motivierender und dann wissen die Kinder, okay, ich schaffe das, weil ich habe jetzt, keine Ahnung, 3 Textaufgaben, die kriege ich jetzt hin.
Ja.
Und wenn das jetzt aber irgendwie 20 Textaufgaben sind, dann kann das ein Kind, das keine Dyskalkulie hat, schafft das wahrscheinlich.
Ja.
Aber auch für die ist es viel.
Ja.
Aber ein Kind mit Dyskalkulie verzweifelt dann schon an der Angabe, also an dem
Ja.
Angabeblatt.
Ja. Die fangen dann auch erst gar nicht an. Also, das merke ich bei uns auch. Also, wo jetzt offiziell keine Dyskalkulie vorliegt, aber es in die Richtung geht. Allein der Anblick von dieser ganzen Seite, und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bei mir jetzt auch wieder mit der ADHS, ich sehe das und denke mir so: Gott, oh mein Gott, ist das viel für so einen kleinen Menschen noch dazu. Also, das ist für mich schon viel. Und sogar mein Mann, wie gesagt, der total gerne rechnet, der extrem strukturiert ist, der sieht es und sagt: Boah, das sind echt viele Aufgaben, da brauchst du ja als Erwachsener ewig, ja.
Ja.
Und dann überhaupt sich zu motivieren, loszulegen. Also, das ist bei uns meistens schon so, dass vorher schon ganz, ganz viel geweint wird. Ich decke halt dann einen Teil ab und so, aber mein Kind ist ja auch nicht doof. Die sagt dann schon, ja, schon, aber da drunter ist dann noch ganz viel. Da sag ich, ja, ich weiß. Oder dann beim Schreiben rutscht halt dann das Abdeckblatt oder so immer. Trotzdem hilft es ein bisschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen Hausaufgaben im Moment, dritte Klasse, in 2 bis 4 Etappen. Unser ganzer Tag unter der Woche richtet sich eigentlich fast nur noch nach Hausaufgaben, zwischendurch vielleicht mal kurz auf den Spielplatz oder so, aber es bleibt echt nicht viel Zeit von der Freizeit über, weil wir so viel Anläufe brauchen. Und ich glaube, für die anderen Kinder in der Klasse sind es auch viele Hausaufgaben. Ich glaube aber halt, wie du schon gesagt hast, die brauchen trotzdem wesentlich kürzer dafür. Und wir
Ja.
sitzen halt dann 1 Stunde, 1,5, 2, wobei ich das jetzt auch mittlerweile einfach mir herausnehme zu sagen, es war zu viel für uns, wir haben das nicht geschafft. Ist aber oft so, dass wir es dann nachholen müssen, was ja dann auch überhaupt keinen Sinn macht, weil dann muss ich es dann am Tag, an dem ich Hausaufgaben habe, nachholen und habe da wieder so viel. Also das finde ich schön, wenn ihr jetzt auf die Birgit hört und sagt, ich gebe einfach weniger oder auch eine Möglichkeit, gar keine Hausaufgaben. Ich weiß,
Richtig.
das hören Lehrkräfte immer nicht so gern, weil alle mal gelernt haben, Wiederholung ist das Wichtigste beim Lernen und das will ich gar nicht absprechen, dass Wiederholung bestimmt super ist. Ich frage mich halt immer, wenn ich das den ganzen Vormittag schon gemacht habe, ob ich es dann wirklich halt jetzt am Nachmittag direkt nochmal wiederholen muss oder ob es reicht,
Ja.
wenn ich es am nächsten Tag in der Schule vielleicht nochmal mache. Und ich würde jetzt eher, ich meine, da können die Lehrkräfte absolut nichts dazu tun, den Lehrplan entzerren und sagen, ich pack vielleicht weniger rein und habe dafür pro Thema mehr Zeit. Das wäre jetzt mein
Ja.
Vorschlag, aber was weiß ich schon? Ich arbeite ja erst seit 30 Jahren mit Kindern. Da
Da wäre
wissen
ich
so ein
auch
paar
voll dafür.
Politiker, ja, ich glaube, dass ein paar Politiker da bestimmt mehr wissen als ich. Aber schon, oder? Also, weil ich finde, dieses schnelle Durchrauschen ist ja auch gerade für Kinder mit Dyskalkulie, muss das ja die Hölle sein, die lang brauchen, um etwas zu verstehen. Und die neurotypischen Kinder verstehen es dann schon kaum in der Zeit, aber die haben ja
Genau.
eigentlich keine Chance. Das heißt, die müssen zu
Ja.
Hause dann erst recht anklotzen, oder?
Voll, richtig. Mir hat letzte Woche gerade eine Mama gesagt, immer wenn das Kind ein Thema jetzt verstanden hat, dann sind sie eigentlich schon beim übernächsten Thema in der Schule.
Super.
Das heißt, die kann einfach nicht mitkommen, weil das Tempo so schnell ist und sie braucht halt einfach länger, weil mit Dyskalkulie braucht man mehr
Ja.
Wiederholungen, damit sich das Ganze automatisiert
Ja.
und dann auch im Hirn eingespeichert wird, dauerhaft.
Ja.
Und sie braucht halt einfach so viele Wiederholungen, bis sie es wirklich verstanden hat und kann. Und dann sind sie in der Schule eigentlich schon beim nächsten, übernächsten Thema.
Schlimm. Und ganz
Das
schlimm dann in der Zeit, finde ich, wo die dann, bei euch gibt es auch so Extemporale in der Schule, oder haben es das bei euch nicht mehr? So Stehgreifaufgaben?
weiß ich.
Unangekündigte Tests, weißt du gar nicht. Weil das finde ich ja dann noch krasser, wenn du quasi in die höheren Klassen kommst, dann gibt es ja unangekündigte Tests, wobei jetzt bei uns in der Grundschule auch schon, wo die Lehrkraft sagt, ich sage dann, lernt diesmal besonders gut und nehmt das Heft mit, dann wissen die Kinder schon. Ich habe mir gedacht, meine Kinder haben ADHS, die wissen es überhaupt nicht. Die sagen dann,
Ja, eben.
wir haben einen Test geschrieben, ich habe gar nichts gewusst. Und in den Weiterführenden ist bei uns so, also zumindest in Bayern, in vielen anderen Bundesländern nicht, da gibt es unangekündigte Tests zu dem Thema, was man in der letzten Stunde gemacht hat. Wenn ich aber als Kind mit Dyskalkulie erst noch 4-mal zur Birgit oder 6-mal zur Birgit gehen muss nachmittags, um das zu verstehen, weil die Birgit das mit mir dann durchgeht in dem Dyskalkulie-Training, dann heißt es automatisch, in der Folge, in der Stunde, nach der das abgeschlossen wurde, habe ich es noch nicht drauf. Heißt auch, ich verkacke diese Note, ich habe dann eine schlechte Note, ich habe ein Misserfolgserlebnis, für das ich nichts kann. Und dann, wenn ich es könnte und zeigen könnte, was ich drauf habe, dann, also wenn ich Glück habe, kommt es dann vielleicht noch in der Schulaufgabe dran. Aber dann heißt es auch wieder, das Thema, was man direkt vor der Schulaufgabe gelernt hat, da habe ich wieder nicht genug Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Also habe ich dann schon mindestens ein Themengebiet, wo ich dann vielleicht nicht so punkten kann oder wie ich halt dann echt mit Fünfern und Sechsern da irgendwie reinrausche.
Ja,
wie ungerecht
genau.
ist das denn?
Ja,
Boah.
das ist total fies. Ja, das stimmt. Also das gibt es bei uns, gibt es Stundenwiederholungen, aber die gibt es halt eher so in den Nebenfächern, also keine Ahnung, in
Ja,
Biologie,
wo es keine
Geografie.
Schulaufgaben gibt. Also das ist dann sowas und da gibt es dann
Genau.
auch Noten drauf. Aber wird es angekündigt?
Es
Weißt
kommt
du das?
jede Stunde eine Person dran, aber es weiß halt, man weiß halt nicht, wer
Ach so,
drankommt.
das ist dann mündlich.
Genau, das ist mündlich.
Ah, boah, wie ist denn das? Das würde mich auch noch interessieren, weil ich erinnere mich also ich bin fast 50. Ich erinnere mich mit Schweißausbrüchen an meine Mathestunden in der 7. Klasse, weil ich eine Lehrkraft hatte, die hat uns immer an der Tafel abgefragt. Und da musste man selber die Aufgabe hinschreiben, halt mit Kreide, und dann musstest du die vor der ganzen Klasse vorne rechnen. Das heißt, also ich kann eh nicht arbeiten, wenn mir jemand über die Schulter guckt. Das ist für mich die Hölle. Das macht mich total nervös und aggressiv. Und da hatte ich dann 30 Leute, die mir über die Schulter geguckt haben und eine Lehrkraft, die dann immer noch so oder so gemacht hat oder die Augenbrauen komisch verzogen hat. Das war die Hölle. Und auch nicht nur für mich, also auch für die anderen. Ich war da damals in der reinen Mädchenklasse. Eigentlich hat mindestens eins der Mädchen vorne an der Tafel dann irgendwann angefangen zu weinen. Die hat dann auch nicht losgelassen, die Lehrerin. Die hat dann immer weiter in dich reingetriezt.
Voll arg.
Ja, genau. Also ab da war Mathe für mich auch gelaufen. Vorher war ich ganz okay eigentlich. Da war ich gar nicht schlecht. Und danach ging es steil bergab. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sowas vielleicht auch noch mündlich abgefragt werden würde und jetzt vielleicht in Chemie oder so oder Biologie, wo man durchaus auch vielleicht mal irgendwo was ausrechnen muss oder so, zumindest in Chemie oder Physik, das ist doch dann viel schwieriger für Kinder mit Dyskalkulie, das mündlich zu machen als schriftlich, oder? Ist doch viel zu
Ja,
abstrakt.
genau, richtig. Also Rechnungen kann man wahrscheinlich dann auch auf der Tafel rechnen. Keine
Ja.
Ahnung, macht halt jede Lehrkraft, wie auch
Aber
immer.
dieses alle gucken zu und du bist
Ja.
quasi auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil, ja, weiß ich nicht, der Nächste soll noch drankommen oder so. Das halte ich für eine denkbar schlechte Voraussetzung. Also eigentlich soll es kein Kind machen müssen, aber Kinder mit Dyskalkulie das dann echt nicht machen müssen, oder?
Ja, das stimmt. Die sollten auf jeden Fall nicht vor der Klasse rechnen müssen, weil
Ja.
das halt einfach, weiß ich nicht, 15-facher Stress ist, weil sie halt einfach wissen, dass sie sich schwer tun und dann irgendwie so im Hintergrund irgendwie so ständig das Gefühl haben, okay, ich bin jetzt zu langsam oder wenn ich es falsch
Ja.
mache, lachen mich vielleicht die anderen aus.
Ja.
Und das ist halt total schwierig, ja.
Also finde ich eh, ich kann mir auch vorstellen, dass sich das bestimmt genauso negativ auf Selbstbewusstsein auswirkt, die Dyskalkulie oder auswirken kann, wie viele andere Neurodivergenzen halt auch, jetzt gerade die ADHS oder so, wenn du so viele
Ja.
Misserfolgserlebnisse hast. Und ich sehe es jetzt also bei meiner Tochter, dass wenn die relativ einfache Rechnungen in Anführungsstrichen nicht kann, wenn die sich total schwer tut mit irgendwelchen Zehnerübergängen oder so, dass die sofort hinterher sagt, ich bin so doof, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Wieso kann ich das nicht? Wieso bin ich so doof? Alle anderen können das. Wo ich halt dann immer sage, du, alle anderen können es auch nicht unbedingt und fällt halt keine Meisterin vom Himmel. Wir üben das und dann kannst du das bestimmt und es gibt Tricks, aber es kommt nicht so gut an. Das kenne ich von den anderen schon auch, weil sie halt in der Schule einfach erlebt, die sitzt neben mir, macht zack, 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 zack.
Ja.
Und sie sitzt da und denkt sich so, oh Gott, das ist so schwer, das ist so schwer. Also
Ja,
das,
voll.
was
Das
kann ich denn, was
kann
kann ich
sofort.
machen, um da so ein bisschen zu unterstützen? Also jetzt auch von Elternseite gerade denke ich mir, damit es nicht so auf Selbstwertgefühl geht.
Ja, das ist total schwierig. Da macht es irgendwie Sinn, so generell das Selbstwertgefühl zu stärken. Zum Beispiel, was ich gerne empfehle, ist so ein Glücksglas. Da ist
Ach,
man nimmt
schön.
irgendwie ein leeres Marmeladenglas oder so und da schreibt man dann, keine Ahnung, jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie rein, was an dem Tag toll war.
Ach, das finde ich schön. Das finde ich
Und
voll schön.
dann hat man eben so ein Glas und dann das Glück wächst dann mit der Zeit. Also man
Ah.
nimmt einfach kleine Zettelchen, die zerknüllt man und die gibt man in dieses Glas rein und dann hat man irgendwie so das Glück und wenn man dann einen Tag hat, wo man sich denkt, boah, ich kann gar nichts und alles
Ja.
ist irgendwie doof, dann kann man sich das rausnehmen und kann schauen, okay, was war jetzt in der letzten Zeit eigentlich voll Schönes? Und dann hat man irgendwie so das Gefühl, okay, es ist doch nicht alles schlecht,
Doch nicht
sondern
alles so schlecht. Ach,
es
schön.
gibt doch was Schönes. Und eine zweite Sache ist, dass man zum Beispiel ein Stärkenplakat macht. Also,
Oh
dass man
ja.
ein Plakat nimmt und dass das Kind mal alles aufschreibt, was es gut kann. Und dass danach dann auch Eltern, Geschwister, Freunde irgendwie ergänzen können, was sie finden, dass das Kind gut kann. Und das kann man dann
Schön.
irgendwie in die Zimmertür hängen oder irgendwo, wo es das Kind halt öfter sieht, sodass es auch immer sieht, okay, passt, das kann ich alles gut.
Das finde ich total schön. Und was ich mir auch noch vorstellen kann, hier gibt es in den Kindergärten Portfolios. In der Schule wird das leider meistens nicht weitergeführt. Und in den Portfolios, auch wenn es viele leider immer ein bisschen falsch verstehen und das sowieso ein Fotoalbum nutzen, geht es eigentlich darum, dem Kind zu zeigen, schau mal, was du schon alles geschafft hast, was für Meilensteine du da erreicht hast und wie lange das zum Teil gedauert hat, wie gut du dich angestrengt hast und dann hast du es geschafft. Und das fände ich total schön, wenn die das in der Schule hätten, dass du halt dann wirklich siehst, hey, schau mal, das Einmaleins war für dich so schwierig auswendig zu lernen und jetzt hast du dich so reingehängt und jetzt kannst du das total gut oder Kopfrechnen oder sowas. Oder jetzt hast du den 100er Raum irgendwie quasi für dich schon erschlossen. Sowas fände ich auch total schön, dass die auch sehen so, boah, ja, das war echt schwierig. Ich habe gedacht, ich lerne das nie. Und jetzt kann ich es total gut.
Ja, das
das
wäre
fände
voll
ich auch
schön.
schön.
Aber
Also,
das
hör
könnten
gut zu.
vielleicht auch Eltern so ein bisschen machen,
Ja.
dass man mit dem Kind einfach sagt, ja, schau mal, das Einmaleins haben wir jetzt so lange
Ja.
geübt und jetzt kannst du es richtig gut. Und dass man das zum Beispiel auch irgendwo visualisiert, also dass man es irgendwo aufschreibt oder so
Ja.
und Smileys dazu macht oder Hackerl, also so
Ja.
nach dem Motto, das ist abgehakt, das kannst du
Ja.
jetzt.
Das finde ich voll schön. Also, hörst du? Ist gut. Du hast ja noch 150, 70.000 Tricks. Magst du noch ein paar verraten, wo man sagt, die sind vielleicht einfach gut für zu Hause zum Üben? Das kann ich als Elternteil machen.
Ja, also generell sind einfach immer Spiele gut. Also am besten alles spielerisch machen.
Ja, bin ich auch für.
Was ich ganz oft mit den Kindern mache, ist zum Beispiel, ich schreibe Zahlen oder Rechnungen, je nachdem, wie alt das Kind jetzt ist und was es gerade lernt, auf kleine Zettel und verstecke die im Zimmer. Das Kind darf die dann suchen. Das heißt, es ist mal ein bisschen Spaß dabei. Das ist, wir
Ja.
suchen uns mal die Rechnung und dann rechnen wir die aus. Es ist jetzt nicht ein großes Blatt mit
Ja.
tausend
Ja.
Aufgaben, sondern es ist halt immer eine Aufgabe und man sucht die und das hat dann das Ganze auch irgendwie was Spielerisches dabei. Und was sonst noch recht cool ist, ist zum Beispiel eine Schneeballschlacht zu machen. Das heißt, man nimmt,
Schneeballschlacht
ja, eine Schneeballschlacht,
mit
aber
Papier.
ohne Schnee.
Schade.
Man nimmt weiße Zettel und schreibt da eben auch Zahlen oder Rechnungen drauf. Und die werden dann eben zusammengeknüllt, dass sie ausschauen wie Schneebälle. Und dann braucht man zwei Personen, entweder zwei Geschwister oder
Ja.
ein Elternteil und ein Kind. Und dann wird irgendwie das Zimmer in die Hälfte geteilt. Und dann versucht man, dass man halt alle Schneebälle auf die andere Seite rüberwirft.
Cool.
Und man macht dann irgendwann einen Timer und dann ist halt Stopp. Und dann sammelt man die Schneebälle auf seiner Seite auf. Und dann kann man die Zahlen vorlesen oder rechnen.
Ja.
Genau, je nachdem, was man halt so ausgewählt hat.
Das ist eine saucoole Idee. Das mache ich auf jeden Fall auch mit meiner Tochter. Ich glaube, die fände es total gut.
Genau, das macht ein bisschen Mist, aber es ist es wert.
Ja, du ganz ehrlich, also ich finde, das ist es wert. Und bevor du ein bitterlich weinendes Kind irgendwie daheim hast,
Genau.
dann mache ich lieber mal irgendwie ein bisschen Unordnung. Also die haben wir eh immer,
Voll.
deswegen fällt mir nicht auf. Aber naja, also wie du vorher schon gesagt hast, Dyskalkulie kriege ich ja mein Leben lang nicht weg. Aber ich kann es auf jeden Fall gut in den Griff kriegen, wenn ich, und ich glaube, wenn ich es jetzt mache, so wie du das machst, und ich mit dem Kind eben auch regelmäßig übe. Also klar kann es vielleicht sein, dass die auch sagen, oh, jetzt muss ich zweimal die Woche noch irgendwo hin. Wobei ich euch ganz ehrlich sage, ich glaube, wenn man zu jemandem so lieben wie der Birgit geht und die so lustige Spiele mit einem macht, dann glaube ich nicht, dass das was ist wie Nachhilfe. Bei Nachhilfe ist was, wo man sagt so, oh Gott, jetzt sitze ich dann wieder da. Also das, so würde ich es auch nicht nennen.
Nein, es ist auch keine Nachhilfe, weil
Nee,
bei
ist es auch
Nachhilfe
nicht.
macht man halt den aktuellen Stoff, wiederholt man
Eigentlich sind
nochmal.
es Mathe-Spiele oder sowas, finde ich so. Und da glaube ich, dass man einfach dann auch gerne hingeht. Andererseits muss man es natürlich auch irgendwie einrichten können. Das ist auch was, wo man sagt, oder jeden Tag noch zusätzlich üben. Allein deswegen hätte ich schon eigentlich gern keine Hausaufgaben, damit ich es schaffe, noch zusätzlich ein bisschen zu üben. Und zwar so üben, wie ich das
Genau.
für sinnvoll halte, nämlich so, wie du sagst, so mit Spielen. Weil dafür ist bei uns jetzt zum Beispiel überhaupt keine Kraft. Und am Wochenende will ich das Kind dann nicht auch noch irgendwie drangsalieren damit. Mal abgesehen davon, dass wir da auch Hausaufgaben haben. Ich habe aber letztes
Ja.
Mal auch gelesen, du bist ja auf Instagram da auch super viel unterwegs in die Richtung, dass du auch sagst, Mai, wenn das Kind eh schon total fertig ist, also dann lieber mal eine Pause machen und nicht auch noch an dem Tag unbedingt üben müssen. Bestimmt auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, für alle da draußen, Mathe und alles Schulische, überhaupt lernen in irgendeiner Form, kriegt so einen negativen Beigeschmack. Ja. Wenn ich das immer so widerwillig machen muss, wenn ich, obwohl ich gar keine Zeit, keine Kraft mehr habe, jetzt müssen wir aber noch, das muss jetzt sein. Ich glaube, dass das eher kontraproduktiv ist und nicht zu besseren Noten oder vor allem auch nicht zu einem Spaß am Lernen beiträgt. Oder?
Genau, richtig. Ja, so, also die Empfehlung ist immer so, ja, man sollte jeden Tag 10 Minuten ungefähr rechnen üben.
Ja.
Und ich sage aber eben jetzt immer den Eltern dazu, wenn es einen Tag gibt, wo ihr sowieso den ganzen Tag unterwegs seid und erst, keine Ahnung, 7 nach Hause kommt und das Kind eigentlich dann schon schlafen gehen sollte.
Ja.
Oder wenn halt einfach das Kind komplett fertig ist vom Tag, dann muss man das jetzt nicht erzwingen. Also es bringt auch gar nichts. Wenn ich jetzt 10 Minuten erzwinge, dann lernt das Kind in der Zeit nichts. Also es lernt, ja, ich muss das jetzt machen.
Ja,
aber
und
es lernt
Mathe ist ein Arschloch. Also es lernt Mathe ist ein Arschloch. Das habe ich gelernt. Ich hasse Mathe. Ja.
Ja, genau. Und deshalb sollte man halt einfach schauen, dass man an den Tagen, wo es halt geht, diese 10 Minuten einbaut und da eben möglichst spielerisch übt, damit man halt auch Mathe nicht nur so negativ konnotiert, sondern damit halt Mathe auch Spaß machen kann.
Das finde ich
das
ganz
ist so
wichtig.
Das Ziel irgendwie.
Schön. Ja, das hätte ich, glaube ich, auch, also wobei mich wirklich keiner getriezt hat mit Üben, da muss ich meine Eltern echt in Schutz nehmen, die waren da super. Aber trotzdem, und was mich bei mir persönlich sehr fasziniert hat, ist, dass ich habe automatisch gedacht, ich bin zu dumm. Also ich habe immer gedacht, ich bin zu dumm und deswegen kann ich das nicht, egal wie krass ich mich anstreng, ich krieg's einfach nicht hin, ich bin so schlecht in Mathe, weil ich zu blöd bin für Mathe. Und
ja,
wir haben,
das haben leider.
Gell? Das haben viele dann. Und,
das haben leider ganz, ganz viele Kinder oder fast alle
Sinn.
Kinder mit Dyskalkulie.
Ja.
Die
denken,
es gibt
sie sind
ganz
dumm.
Wenige, bei denen das eben nicht auf den Selbstwert geht.
Ja. Und das finde ich halt schon bezeichnend, vor allem, weil ich halt in der Ausbildung damals an der Fachakademie gab es ein sehr strenges System, wie viele Stunden du haben durftest. Und wenn du halt so viele hattest, dann musstest du irgendwie schauen, dass du die aufholst. Und unser Psychologielehrer, der war total nett, der hat immer gesagt, ah ja, der bietet dann einen Intelligenztest an oder sowas und das dürfen wir als Stunden anrechnen. Und ich weiß, dass ich zu diesem Intelligenztest, also das war in meinen frühen 20ern, die Nacht davor haben wir durchgefeiert, also ich glaube, ich hatte noch Restpegel, und ich habe in dem Intelligenztest im mathematischen Teil, bin echt vom Glauben abgefallen. Ich bin ein absoluter Sprachmensch. Sprache und Sprachen ist absolut meins. Und ich war im mathematischen Teil besser. Und also ich bin jetzt keine Superleuchte geworden. Also war nur minimal überdurchschnittlich oder ich glaube im Durchschnitt. Aber ich war im Mathe-Teil besser. Und da bin ich nachher raus und habe mir gedacht, das lag überhaupt nicht an mir. Ich bin gar nicht so dumm für Mathematik. Es liegt nicht an meiner Intelligenz. Also muss es an was anderem gelegen haben. Und das hat mich sehr, sehr versöhnt, muss ich sagen. Und jetzt mittlerweile, weil mein Mann nicht so, kann gar nicht sagen, er kann nicht so gut erklären, das stimmt nicht. Aber je nach Kind passt es da nicht so. Und mit meiner mittleren Tochter, die lernt halt lieber mit mir. Also muss ich mir manche Mathe-Sachen jetzt noch aneignen. Jetzt gibt es diesen Lehrer Schmidt zum Beispiel auf YouTube, den sie furchtbar findet. Ich finde den total toll. Hätte ich in der 7. Klasse einen Lehrer Schmidt gehabt, dann hätte ich es wahrscheinlich auch verstanden. Und jetzt versuche ich es. Ich bin noch immer keine Leuchte, aber das hat mir jetzt schon geholfen zu sagen, ich bin nicht so blöd dafür, also muss ich es doch eigentlich lernen können. Und ich habe jetzt nicht die Wahnsinnsambitionen, weil ich Mathe wirklich nicht mag.
Ja, verständlich.
Aber einfach zu verstehen, ich bin nicht doof. Das liegt nicht an mir und das finde ich allein schon wichtig. Also das hat mir als Erwachsene dann noch geholfen.
Ja, das glaube ich.
Fände ich halt schön, wenn wir versuchen, das den Kindern halt von klein auf erst gar nicht so entstehen zu lassen. Aber das ist echt schwer, hast du ja schon gesagt. Das schlägt sich auf den Selbstwert in der Schule, ne?
Ja, total. Und es geht halt immer darum, wie man was erklärt. Und es gibt halt Lehrkräfte, die können super gut erklären und die können das kleinschrittig erklären.
Ja.
Und Kinder mit Dyskalkulie brauchen halt oft wirklich so ganz kleine Schritte, damit man das einfach verstehen kann. Und viele Wiederholungen. Und es gibt halt Lehrkräfte, die erklären das halt einmal und dann, ich habe es erklärt und jetzt müsst ihr das können.
Ja.
Und das funktioniert halt bei Dyskalkulie-Kindern gar nicht, weil das geht nicht so schnell.
Das stimmt.
Und ja, und das macht halt einen totalen Unterschied, ob eine Lehrkraft erklären kann oder nicht. Und das habe sogar ich in meiner Schulzeit gemerkt. also ich war immer halbwegs gut in Mathe,
Ja.
aber ich hatte mal ein Jahr eine Mathelehrerin, die halt irgendwie noch ganz jung war und einfach noch nicht gut erklären konnte.
Ja.
Und da ist es mir auch total schwer gefallen, das zu verstehen. Also mir hat das dann immer der Papa zu Hause nochmal erklärt.
Ja, gut, dass der das dann auch so gut konnte. Also bei
Ja.
uns ist echt oft so, ich muss so schmunzeln, weil ich weiß, mein Großer, der hat sich Mathe auch ab der siebten, ich glaube ab Corona, hat er sich irgendwann so schwer getan in Mathe. Und der hatte eine Mathe-Lehrkraft, da habe ich dann gesagt, ja, hast nicht gefragt, ob sie es dir nochmal erklären kann. Und dann hat er gesagt, doch schon. Also sogar zweimal, aber sie hat es dann zweimal auf genau die gleiche Art erklärt. Und es war
Ja.
ja die Art, auf die ich es nicht verstanden hatte. Und dann hat es mir nichts gebracht. Und dann habe ich mir gedacht,
Genau.
ja, also da war der Wille schon da von der Lehrkraft, aber dieser Transfer zu sagen, ah, auf die Art und Weise haben sie es nicht verstanden, wie könnte ich es mir denn sonst noch? Also,
Genau.
das hätte ich da gern gehabt. Also gern auch viel Bild. Ich denke so in Bildern ganz viel. Mir hilft alles, A, was ich anfassen kann, oder wo einer sagt, stell dir mal vor, du hättest jetzt das und das, wie jetzt beim Teilen mit dem Kuchen oder so. Sowas macht
Genau.
für mich Sinn.
Ja.
Aber wenn man mir das zu theoretisch erklärt, dann bin ich heillos verloren. Noch dazu
Genau, ich mache
mündlich.
mit den Kindern ganz viele Skizzen. Also ich sage ihnen immer, zeichne es dir auf, weil dann ist es viel einfacher.
Ah ja, das finde ich eine total gute Lösung.
Und
Ich sehe
das
schon, ich
mögen die
mache auch immer
Kinder
zu
oft gar
Mathematik.
nicht. Aber ich sage
Ja.
immer, zeichne es dir mal auf und dann wird es nämlich logischer. Dann verstehen sie es auch mit der Zeit. Und sie wissen halt auch, bei mir können sie auch 17 Mal nachfragen und ich erkläre es halt
Ja.
17 Mal und versuche halt. Versuch es so zu erklären, dass sie es verstehen.
Also was ich
Und
mir von
ja.
dir wünsche, Birgit, aber nicht nur in Österreich, gell? Auch für Deutschland, eigentlich international, wünsche ich mir, dass du, ich weiß, du hast echt viel zu tun. Also entweder musst du dich klonen oder keine Ahnung, du musst vielleicht da Multiplikatorinnen ausbilden oder so, aber könntest du bitte Fortbildungen machen für Lehrkräfte, für ganze Kollegien oder also für ganze Fachschaften Mathematik? Das fände ich. Oder du schiebst zumindest noch mal ein Buch nach, nur für Fachkräfte oder so. Also ich werde das, was du hast, auf jeden
Ja.
Fall in der Schule empfehlen, vielleicht als
Danke.
Fachliteratur. Ja, ob sie es annehmen, ist die andere Sache, weil ich bin ja
Eben
keine
das.
Lehrkraft.
Ja.
Aber also das würde ich mir total wünschen. Und ich glaube ja auch, dass es, also ich meine, die Lehrkräfte müssen sich ja eh fortbilden. Und das wäre jetzt mal eine Fortbildung, die denen ja auch was bringt. Keine Mathe-Lehrkraft möchte doch, dass die Kinder das Fach, das sie so liebt, das sie studiert hat, hassen.
Ja.
Und dass alle
Ja,
schon sagen, oh
stimmt.
Gott, nee, jetzt Mathe, die ist ja vielleicht ganz nett, aber och, Mathe. Also
Ja.
deswegen fände ich das mega, mega gut, wenn die sich da fortbilden. Und weil du ja allgemein einfach da auch so ein großes Fachwissen hast, auch bei den anderen Neurodivergenzen, wärst du da für mich halt so eine Allrounderin, wo man sagt, dann können sie auch noch nachfragen, ja, aber wie ist denn das, wenn das Kind, keine Ahnung, eben ADHS hat oder sowas, das hättest du dann ja auch auf dem Schirm.
Ja, das
Und
stimmt.
ich finde es auch echt immer wichtig, weil ich höre ganz oft von Eltern, das ärgert mich auch immer ganz furchtbar, weil ich das so ungerecht finde, dass die sagen, ja, wenn immer nur noch für diese ganzen langsamen Kinder und die so viel Förderbedarf haben, Unterricht gemacht wird und mein normales Kind, die normalen Kinder, die sind dann im Nachteil. Wo ich persönlich halt sagen muss, nee, sind sie nicht. Sie haben auch einen Vorteil. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe das auch so. Die haben
Sie
auch
haben
einen
direkt das
Vorteil,
Lernen. Ja.
weil es hilft ja allen, wenn man die Sachen ordentlich erklärt und genug übt, sodass es wirklich
Ja.
verstanden wird.
Mei, und wenn ihr
Also.
jetzt, also wenn wirklich jetzt hochbegabte Kinder oder so in der Klasse sind, dann reicht denen das für die Normalos ja auch nicht. Also denen muss ich ja sowieso dann auch noch eine extra Förderung irgendwie zuteil werden lassen oder
Genau.
irgendwie was Gesondertes noch geben. Und das kann man ja auch da differenziert machen, ne? Dass man sagt, wenn ihr jetzt schon schneller seid, dann macht sie halt jetzt schon die Aufgaben und wenn nicht, dann halt nicht.
Genau, richtig. Man
Ja.
könnte ja sagen, wer fertig ist, macht halt noch, keine Ahnung, man gibt halt irgendwie mehrere Aufgaben und sagt, die Aufgaben müsst
Ja.
ihr machen und das sind dann
Ja.
noch, wer fertig ist, macht halt da mal weiter. Dann
Ja.
müssen sich die Kinder, die schneller sind, nicht fadisieren und die Kinder, die langsamer sind, haben aber genug Zeit, dass sie die Aufgaben, die sie machen müssen,
Ja.
auch wirklich schaffen. Und sie haben nicht das Gefühl, boah, alle sind schon fertig und ich muss jetzt noch rechnen,
Ja.
sondern die anderen rechnen dann auch, die rechnen halt dann was anderes. Aber das ist ja voll okay.
Das ist wirklich voll okay. Ich weiß nicht, wie sind bei euch so die Klassengrößen? Die sind auch relativ groß wahrscheinlich, gell, in Österreich. Habt ihr ja auch Lehrkräftemangel
Von
bestimmt,
20
oder?
bis 30.
Okay, also 20 ist ja
Vielleicht.
Luxus schon fast, gell?
20,
Aber
25, ja,
ja, also 30
25
Kinder ist
auch
natürlich schon
ganz.
happig. Eigentlich, wenn man jetzt sagen, wenn man es so machen würde oder machen wollen würde, wie du und ich das jetzt quasi so besprochen haben, bräuchten ja eigentlich Lehrkräfte auch immer noch irgendwie eine Assistenzkraft oder dass du sagst, wir haben quasi ja. noch einen Nebenraum. Da kann ich jetzt vielleicht zwar die Tür auflassen, aber in diesem kleinen Nebenraum können dann vielleicht die Kinder, die es ruhiger brauchen oder die, weiß ich nicht, was anders brauchen, nochmal rüber und ich habe vielleicht noch, keine Ahnung, irgendeinen Praktikanten oder so, der sich mit denen da vielleicht noch abgeben kann. Also das Schulsystem halt leider auch echt nicht ausgerichtet drauf, gell? Weil das immer so dieses Massenfließband ist, auf dem alles vorbeifährt und alle müssen sich schnell runterholen. Und wenn es zu langsam bist, erwischt nichts.
Ja, voll. Und das ist meistens eben eine Lehrkraft für, keine Ahnung, circa 30 Kinder und das ist halt viel zu wenig. Die bräuchten halt 2, 3 Lehrkräfte eigentlich in der Klasse, damit sie halt irgendwie alle abholen können, ja.
Ja, das glaube ich.
Damit man sagt, okay, einer macht halt normalen Unterricht, einer schaut, dass es sich um die Kinder kümmert, die halt mehr Hilfe brauchen und einer schaut, dass es sich um die Kinder kümmert, die voll schnell sind.
Die voll schnell sind, damit die auch dann eben entsprechend nicht demotiviert werden. Ja, das finde ich auch richtig. Jetzt magst du ja Mathe eigentlich total gern, gell? Wir haben ja schon mal ein bisschen drüber geredet gehabt.
Ja.
Kannst du irgendwas sagen, also wie würdest du jetzt einem Kind quasi versuchen, Mathe schmackhaft zu machen, dass du schon sagst, das ist total scheiße, Mathe ist total, so wie ich, nur wenn ich noch kleiner wäre, dass du sagst, welche schönen Sachen siehst du denn in Mathe, also welche Vorteile hat das und wo sind eigentlich so, ich sage jetzt mal, verborgene Schönheiten in der Mathematik, die man vielleicht rauskitzeln kann, wenn man erstmal diese Angst und diese Abneigung wegbekommt und weglässt?
Gute Frage. Ich find so Rätsel voll cool. Also ich mache generell gerne Rätsel.
Ja.
Ich mache aber halt auch voll gerne Mathe-Rätsel.
Ja.
Und
du
das
bist
ist
ja
halt
so krass.
Das ist halt einfach so eine Herausforderung. Das macht halt Spaß und es ist voll schön, wenn man es dann geschafft hat.
Das stimmt. Rätsel mag ich auch gern. Also nicht Mathe-Rätsel unbedingt, aber Rätsel mag ich.
Ja, voll. Und Rätsel mögen halt die meisten. Oder sehr viele mögen Rätsel.
Ja.
Und zum Beispiel auch sowas wie Sudoku. Also Sudoku ist ja eigentlich auch Mathe. Aber
das
sieht
man
nicht als Mathe an. Und das ist zum Beispiel sowas, das macht Spaß.
Ja.
Und man freut sich und hat ein Erfolgserlebnis, wenn man es geschafft hat.
Ja.
Und das ist zum Beispiel so, ja, dazu braucht man Mathe unter anderem auch.
Das finde ich auch schön. Zumal das räumliche Denken ist bei der Dyskalkulie wahrscheinlich auch ein Thema, oder? Oder
ja,
ist das
genau.
Das
also bei vielen,
auch?
Nicht bei allen, aber bei vielen, genau.
Weil ich habe meinem Kind in den Sommerferien für viel Geld, hör gut zu, mein lieber Mann, für viel Geld Magnetbausteine gekauft. Also das sind Platten, mit denen du dann Formen bauen kannst. Und also die spielt seitdem stundenlang, so dass ich auch nochmal mehr von diesen sündteuren Steinen kaufen werde, mit diesen Magnetbausteinen und baut da quasi Gebäude. Die fallen dann total leicht zusammen, weil es ganz leicht zusammenklappt. Das ist auch sehr viel Frustration oft, aber sie hat so eine Motivation, das zu machen, dass sie, obwohl sie so eine niedrige Frustrationstoleranz hat, eigentlich das trotzdem weitermacht. Finde ich super. Und also da hat sie dann schon noch irgendwie gesagt, also Architektin so, das würde ihr auch gefallen später. Aber ich meine, also das finde ich eigentlich schön. Und das ist ja auch dann auf spielerische Art und Weise dieses räumliche Denken üben, zu gucken, wie setze ich Figuren zusammen und so. Also das wäre vielleicht auch noch was, wo ihr mit eurem Kind heimlich Mathe machen könnt und das Kind merkt gar nichts davon, quasi,
genau,
oder?
Richtig. Ja, voll. Das ist immer auch spielerisches Lernen im Endeffekt.
Ja.
Genau, da merkt das Kind dann einfach gar nicht. Das ist echt,
schön.
Ja,
und
das
bei vielen
Mathe
Computerspielen, glaube ich, ist das auch sinnvoll irgendwie tatsächlich. Also das finde ich ja auch eigentlich ganz toll an der neuen Zeit, auch wenn alle mal sagen, oh, nicht so viel Medienzeit, ist schon klar. Aber es gibt auch ein paar echt, also Apps, wo du sagst, dann also hier in, ich weiß gar nicht, ob das nur in Deutschland ist, das Anton, kennst du das?
Mhm, das gibt es bei uns
ja
auch.
Genau, und das finde ich ja ganz toll. Das ist ja auch bis zur 10. Klasse Gymnasium oder so gibt es das sogar. Und da kannst du eben den Stoff ja nochmal spielerisch, was ist spielerisch, aber den Stoff nochmal durcharbeiten. Und es gibt aber so einen kleinen Avatar. Und wenn man halt dann da irgendwie Punkte hat, dann kann man den irgendwie verzieren. Und weiß ich nicht, sowas kriegt, also meine Kinder kriegt sowas immer. Das finde ich auch mal ganz gut. Und da finde ich auch das, also es sagt auch meine Tochter schon, wenn sie eigentlich schon genug Medienzeit hatte, weil wir da ja eh gar nicht streng sind, aber wenn sie sagt, ich weiß, ich war ja jetzt gerade erst vorher am Tablet, aber also wenn ich was für die Schule mache, ist es doch gut, oder? Ich könnte doch ein bisschen Mathe lernen oder Deutsch oder so bei anderen. Und ich sage, ja, das stimmt, das ist eine gute Idee.
glaube, es
geht. Da sagt sie dann schon noch immer, aber das zählt ja dann auch nicht zu meiner Tablet-Zeit, gell? Weil das ist ja Schularbeit. Und ich, ja, genau. Und weil ich mir aber denke, also jede irgendwie positive Form, sich damit zu befassen, ist eigentlich ein Plus, oder?
Ja, total.
Und also, eure Kinder haben mich nicht bezahlt, das zu sagen.
Apps und Computerspiele sind immer gut, weil das motiviert die Kinder einfach. Das ist nochmal eine ganz andere Motivation. Und ja, und da lernen sie halt auch viel und da geht auch viel. Das Problem bei vielen Apps ist, dass sie immer so eine Zeitkomponente drinnen haben. Das heißt, man muss möglichst schnell rechnen.
Ja.
Das ist halt für Kinder mit Dyskalkulie dann unmöglich. Also das frustriert sie dann nur noch mehr. Da muss man immer genau schauen. Aber bei manchen Spielen kann man das auch ausschalten, dass es eben nicht um die Zeit geht. Ach, und das ist ja eigentlich ziemlich cool.
Ja, finde ich schön. Du hast ja auch letztes Mal, irgendwie ist das letzte Mal schon ein bisschen her, so deine liebsten Lernspiele da so ein bisschen auf Instagram mal gesammelt. Das fand ich ganz toll. Da kannst du vielleicht gleich, weiß ich nicht, so erst noch ein oder zwei Tipps von Spielen, wo du sagst, die wären jetzt vielleicht für zumindest für Grundschulkinder oder so fünfte, sechste Klasse noch was.
Also Lobo 77, das ist gerade das Lieblingsspiel der Kinder in meiner Praxis. Da rechnet man immer Plus, also man ist ein Kartenspiel, man rechnet immer Plus. Und man darf aber nicht auf 77 oder drüber kommen.
Ah, okay.
Und das heißt, man muss halt immer schauen, dass man nicht auf 77 oder drüber kommt. Und das ist irgendwie,
wie du denn die Karten siehst. Ah ja, okay. Ja, cool.
Genau, es ist halt Glück, welche Karten man hat.
Ja.
Aber das macht den Kindern total viel Spaß und das ist ein recht cooles Spiel.
Ja.
Und was ich auch super finde, ist zum Beispiel Code. Code ist wie Uno.
Ah,
nur,
cool.
Also man legt halt auch immer gleiche Zahl oder gleiche Farbe drauf.
Ja.
Man kann aber auch, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn das 7 da liegt, kann ich zum Beispiel auch 3 plus 4 drauflegen. Also zwei Zahlen, die dann 7 ergeben. Das heißt, man rechnet halt so im Zahlenraum
das
10.
Das finde ich toll. Ja.
Und jeder bekommt am Anfang eine Codekarte, also so wie ein PIN-Code. Mhm. Das sind 4 Zahlen und diese Karten muss man sich aber aufheben. Das heißt, die soll man nicht ablegen.
Ah, okay.
Und es geht dann darum, dass man alle Karten ablegt, außer diese 4 Karten von so einem Code. Genau.
Ach, das ist eine tolle Idee. Das, glaube ich, muss ich mir auch noch zulegen. Das wird mir auch so Spaß machen und das Lobo 77 auch tatsächlich. Was ich total gern mag, es geht eigentlich auch auf Zeit, aber da kann man ja auch bei Kindern, die sich oder auch bei jüngeren Kindern das dann einfach rausnehmen, den Zeitfaktor, ist unter Spannung. Das kennst du aber auch, glaube ich, gell?
Genau.
Da muss man auch ein bisschen um die Ecke denken, weil das ja dann quasi irgendwie, das geht von 1 bis, oh
drei.
Gott, 3?
Also,
nee, 1 bis 13 oder so?
Ja.
Und du rechnest immer entweder Plus oder minus 1, plus oder minus 2 oder plus oder minus 3. Und wenn du halt zum Beispiel eine 9 da liegen hast, dann wäre ja plus 3 eine 12. Eine 12 gibt es aber nicht, also musst du dann eine 2 legen. Oder eben eine 6, weil das dann minus 3 wäre. Und also ich bin da unheimlich langsam. Ich musste mal so lachen, weil meine beste Freundin ist total gut in Mathe. Und die ist da, und ich bin dann so, Aber mir macht es trotzdem voll Spaß. Und da werde ich mein jüngstes Kind jetzt auch mal ranführen. Mein mittleres Kind, die Mathe total scheiße findet, auch mag das total gerne. Zockt mich da auch regelmäßig ab. Das gefällt ihr natürlich auch.
Ja.
Aber da ist eben, also wenn man den Zeitfaktor rausnimmt, dann wäre ich auch nicht so schlecht.
Ja, voll. Ich nehme da auch immer die Zeit raus und wir spielen halt
schon,
einfach abwechselnd.
Ja, ich bin einfach auch viel zu verwirrt im Kopf, um mich so schnell zu konzentrieren. Also das, bis ich da angekommen bin, da hat die schon 5 Karten draufgelegt. Aber das finde ich noch ganz schön. Und für die von euch, die halt jetzt sagen, nein, die ganzen Apps, ich hasse Elektronik, also dann kauft er halt Brettspiele. Aber wie gesagt, es gibt auch sehr, sehr wertvolle und tolle Apps. Und was ich schon auch cool finde, ist, die lernen ja auch in der Grundschule mit Münzen rechnen und sowas. Und also da haben sie dann auch die ausgeschnittenen Münzen. Das fand ich auch ganz nett. Aber ganz ehrlich, recht viel mehr Spaß macht es halt, wenn du das Kind einfach dann mit so und so, also wenn du vorher sagst, klar darfst du dir bei der Eisdiele 2 Kugeln Eis holen. Jetzt musst du aber auch noch rechnen, was die 1,80 Euro plus 1,80 Euro sind. Mhm. Und ob du dann genug Geld hast. Und Bonusaufgabe, wie viel Wechselgeld du rauskriegen musst, musst du ja auch schauen, dass die sich nicht verzählen. Also sowas macht mehr Spaß, gell?
Ja, voll. So wirklich einkaufen gehen und Eis kaufen oder keine Ahnung, irgendwie eine Tafel Schokolade kaufen oder so, macht halt viel mehr Spaß, als mit Papierspielgeld irgendwie zu üben.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur
man
bestätigen.
Man kann auch zu Hause voll gut verkaufen, spielen. Also, dass man einfach zu Hause irgendwie ein paar Sachen nimmt, da einen Preis draufklebt und dann dem Kind einfach echtes Geld gibt und sagt, okay, schau, ich möchte jetzt das und das kaufen, wie viel muss ich zahlen, wie viel Wechselgeld kriegst du zurück? Also so richtig
Stimmt, das
einkaufen
finde ich
spielt
auch
mit
schön.
echtem
So,
Geld.
so wie früher halt auch Kaufladen. Also da hatten wir auch einen und haben den leider
Genau.
in den Speicher, weil irgendwann das Interesse nicht mehr so da war. Aber grundsätzlich an diesem Handelsspielen, das mögen Kinder ja eigentlich auch total
Ja.
gern, weil sie das ja von den Großen sehen, gell? Dann kann man ja auch im Endeffekt schon im Kindergarten gucken. Apropos Kindergarten, da merke ich das auch schon, oder? Wenn es drauf hinzielt. Also ich glaube, Dyskalkulie merke ich eigentlich, wenn ich genau hinschaue, nicht erst in der Grundschule, oder?
Das stimmt, genau. Also man kann bei manchen Kindern schon im Kindergarten erkennen, dass sie zum Beispiel einfach Zahlen vermeiden. Also sie versuchen einfach alles, was mit Zahlen zu tun hat, nicht zu machen. Und sie mögen dann auch keine Spiele, wo irgendwie Zahlen vorkommen. Und was dann so im Vorschulalter auffällt, ist, dass die Kinder zum Beispiel Würfelbilder nicht erkennen. Also dass sie die Würfel 1, 2, 3, das sehen sie auf einen Blick. Und bei 4, 5, 6 müssen sie immer wieder nachzählen. Und manchmal ist es so, dass sie es dann in einem Spiel, wenn man das oft, also wenn man ein längeres Spiel spielt, dass sie es dann können und dass sie es dann aber beim nächsten Mal wieder vergessen haben. Das heißt, es ist nicht automatisiert und nicht eingespeichert. Das ist irgendwie so ein Zeichen dafür, dass es den Kindern halt recht schwer fällt. Und was auch noch ist, dass sie sich zum Beispiel ganz oft verzählen, also dass sie irgendwie eine Zahl auslassen oder dass sie, wenn sie irgendwas abzählen sollen, eben eines überspringen oder irgendwo mehrere Zahlen sagen zu einem Gegenstand.
Ach,
Das
spannend. Aber
können Hinweise sein.
das finde ich ja, also da habt ihr auf jeden Fall schon mal Tipps, wo ihr drauf gucken könnt. Jetzt ist die Frage, diagnostizieren kann ich es da noch nicht, oder?
Nein,
Nein.
diagnostizieren kann man es ab Ende der zweiten Klasse ungefähr. Also dann, wenn die
Okay.
Kinder alle Zahlen mal gelernt haben und eben auch so die Grundrechenarten mal
Okay,
gelernt
aber
haben.
das ist ja gut zu wissen, wenn ich es quasi vorher schon bemerke, dann kann ich ja A auch schon spielerisch üben. Auf jeden
Genau.
Fall. Und
Und
ich
man
kann
kann
ja, ich
auch.
weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber also für so Diagnostikplätze, da brauchst du ja relativ, also hat es ja oft relativ lange Wartezeiten. Jetzt für Dyskalkulie glaube ich nicht so lange, aber zumindest kann ich ja vorher schon mal schauen, wo könnte ich denn dann hingehen, weil ich halt auch den
Genau.
Sympathiefaktor sehr, sehr wichtig finde. Und wenn ich jetzt bei 5 Praxen anrufe und 4 davon sind mir total unsympathisch schon am Telefon, dann gehe ich da vielleicht mit dem Kind nicht hin, sondern halt dann doch zu Birgit. Also irgendwie zur Nummer 5 oder so. Dann kann man sich zumindest schon mal darauf einstellen, dass man sagt, ja klar, wir müssen warten bis Ende 2. Klasse, aber bis dahin unterstützen wir das Kind schon vielleicht mit den Tipps aus dem Buch oder was du auch auf deinem
Ja.
Instagram-Kanal anbietest.
Ja,
Und
man kann
danach haben wir
ganz
es auf dem
viel
Schirm.
vorher machen. Also man kann ganz viel schon vorher machen. Und man kann zum Beispiel auch theoretisch ein Rechentraining oder Dyskalkulietraining ab der ersten Klasse machen, weil für das Training braucht man ja keine Diagnose. Also wenn
Ja,
man
und jetzt.
einfach merkt, okay, mein Kind hat Schwierigkeiten, dann kann man
Ja.
schauen, dass eine Dyskalkulietrainerin findet
Super,
und
ja.
ihn von
Und ich
Anfang
meine, wenn
an
es jetzt
fördert.
keine Dyskalkulie hat, das Kind, und macht ein Dyskalkulietraining, dann kriegt es ja davon nicht und hat keine Nachteile. Im Gegenteil, weil es reicht ja auch so, dass ich mir denke, dann hat es aber vielleicht halt Spaß an Mathe und das ist ja auch schon was wert, weil sich es dann leichter lernt. Ja, super,
Richtig.
hey, vielen Dank, Birgit. Du hast
Sehr
mega,
gerne.
mega viel an Wissen jetzt rausgehauen. Und ich habe euch ja schon erzählt, also es gibt ja Mathe-Mutig. Wie oft trefft ihr euch? Einmal die Woche? Nee, wie war das?
Alle 14 Tage
Alle
ungefähr.
14
So
Tage
zweimal im
online
Monat
dann.
am Abend.
Und dann kann man da quasi Fragen stellen und sich ein bisschen austauschen und du gibst auch Übungen an die Hand und so.
Genau. Ich richte
Genau,
mich
also.
immer nach dem, was so an Fragen kommt und schaue, dass ich dann irgendwie Übungen dazu hergebe. Und wir haben auch eine Gruppe, da kann man eben auch ganz viel downloaden und nachlesen.
Ach super, das ist toll. Also schickst mir einfach den Link, oder? Und ich packe den in die Shownotes. Also wenn euer Kind da wirklich irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hat und ihr vielleicht auch noch gar nicht sicher seid, aber dann könnt ihr mal zur Birgit in Mathe-Mutig reinkommen und euch Expertinnenwissen holen auf jeden Fall. Und was ich ganz toll finde, weil du auch gesagt hast, auch so, dass du den Eltern was an die Hand gibst für die Elterngespräche in der Schule. Weil das ist oft, wo einem dann die Argumente ausgehen, weil die Sachen sagen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, und oft so wenig Verständnis oder Wissen drüber da ist. Also allein das, finde ich, ist ja das Mathe-Mutig schon wert, auf jeden Fall.
Ja, das ist ganz oft irgendwie die Frage von Eltern wir haben nächste Woche
Ja.
ein Gespräch mit der Lehrerin, was sollen wir sagen,
Sage
was
ich.
sollen wir nicht sagen?
Ja. Kann man dich da live zuschalten, dann kann man dich buchen für. Wir haben unsere Expertin dabei hier auf dem Tablet. Wäre auch nicht schlecht, eigentlich, gell? Also mal überlegen, Birgit.
Das kann, ich überlege das.
Könntest du eigentlich machen oder in Wien halt in Präsenz, aber das wird teuer, Freunde, gell? Das sage ich euch. Die Birgit, die muss man sich leisten. Nein. Ansonsten denkt ihr dran, also Birgit Schmidt, Grabmer, Zahlenchaos im Kopf, wenn Rechnen zur Herausforderung wird, heißt das Buch. Buchschmiede, das ist ja toll. Sehr schön, genau. Und das kauft ihr euch jetzt erstmal, damit ihr Bescheid wisst. Und dann könnt ihr gern auch noch zu Mathe mutig gehen, damit ihr das ganze Praktische dann wirklich auch umsetzen könnt. Und euer Kind da richtig unterstützen könnt. Und wer weiß, vielleicht lernt ihr auch noch das eine oder andere dazu. Also ich glaube, das geht auf jeden Fall. Dann danke ich dir ganz herzlich, Birgit, dass du dir so viel Zeit genommen hast für mich. Und
ja, danke dir.
Dann hören und sehen wir uns, wir zwei bestimmt bald. Ihr seht mich jetzt vielleicht nicht so, das weiß ich nicht, aber die Birgit und ich, wir sehen uns bestimmt im einen oder anderen Zoom-Call. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.